was wir uns hier angesehen haben, war vor allem, dass wir verstehen, der Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Testament und dass man eben als neutestamentlicher Christ durchaus gesetzlich leben kann. Und das ist nicht eine Frage der Lehre, dass man denkt, ja, ich bin keiner von denen, die glauben, man darf sich nicht schminken, man muss lange Röcke tragen. Das ist nur eine Form der Gesetzlichkeit. Denn du kannst auch mit richtiger oder mit Wahrheit eben gesetzlich sein. Aber wichtig ist, dass Gott ein Werk in dir tut in diesem. Und ich möchte heute, dass wir uns zum Schluss ansehen, was Sünde eigentlich ist. Sünde unter dem Alten und Sünde unter dem Neuen Bund. Geht mit mir zum Johannesevangelium, Kapitel 1, und wir lesen hier ab Vers 15. Wir hatten mit diesem Vers begonnen in dieser Serie und ich möchte ihn noch einmal lesen. Es heißt im Johannesevangelium 1, Vers 15 folgendes. Johannes legte Zeugnis ab von ihm, rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Noch einmal dieser Vers 17, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Wir haben hier gesehen aus dieser Passage, dass das Gesetz den Auftrag hatte, dir Sünde bewusst zu machen. Das Gesetz hatte quasi den Auftrag, dir zu zeigen, was das Problem ist. Während die Gnade oder der neue Bund den Auftrag hatte, dir die Lösung für dieses Problem zu zeigen. Es ist wichtig, dass wir den Auftrag und die Aufgabe dieser beiden Testamente, dieser beiden Bündnisse verstehen. Siehst du, der erste Bund hatte tatsächlich die Aufgabe zu zeigen, schau, das ist Sünde. Das ist verkehrt. Das Alte Testament hatte nicht den Auftrag, einen besseren Menschen aus dir zu machen. Obwohl zwar diese ganzen Gebote gegeben wurden, musste man doch zur Erkenntnis kommen, ich kann das nicht. Die Heiligkeit, die Gott von mir erwartet, die kriege ich nicht auf die Reihe. Die kann ich nicht aus der eigenen Disziplin, aus der eigenen Kraft schaffen. Selbst wenn ich motiviert bin, es zu versuchen, es genügt dennoch nicht. Weil sein Anspruch ist nicht weniger, als dass ich vollkommen bin, so wie Gott vollkommen ist. Und das geschieht nicht, das kommt nicht aus eigener Kraft. Und das Neue Testament im Gegenzug hat die Lösung, ist der Bund der Gnade, der dir zeigt, schau, das ist die Antwort, das ist die Lösung. Das ist quasi das, was Gott verlangt, wird im neuen Bund erfüllt. Und bevor wir uns mit dem Thema Sünde beschäftigen, was sie im Alten Testament bedeutet und was sie im Neuen bedeutet, gehen wir noch einmal zu Matthäus Kapitel 17. Noch einmal, ich glaube, wir waren noch nie da in diesem Zusammenhang, aber früher schon einmal. Das weiß ich, es geht hier nämlich um die Verklärung Jesu. Die Verklärung Jesu. Matthäus 17, wir lesen ab Vers 1. Und nach 6 Tagen nahm Jesus den Petrus, den Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und führte sie beiseite auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verklärt und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Da begann Petrus und sprach zu Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, so lass uns hier 3 Hütten bauen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Als er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Und Jesus trat herzu, rührte sie an und sprach, steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen erhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und das ist eine wegweisende Begegnung, die die Jünger hier mit diesen drei Personen hatten. Und wir hatten früher schon einmal darüber gesprochen, aber stell dir dieses Bild vor, was hier genau geschehen ist. Die beiden oder diese Jünger, diese drei, gehen mit Jesus auf diesen Berg. Die Herrlichkeit Gottes kommt und es erscheinen ihnen Mose, Elia und Jesus war ja sowieso da, aber er wurde umgestaltet. Dann hast du also diese drei Männer vor dir stehen, den Mose, den Elia und Jesus. Und wir wissen, dass Mose derjenige war, wir haben es gerade gelesen, durch den das Gesetz kam. Mose ist stellvertretend, steht er für das Gesetz, das gegeben wurde durch ihn. Elia ist derjenige, der für die Propheten steht. Wenn Juden das hören und lesen, wissen sie, ah, Mose steht für das Gesetz, Elia steht für die Propheten. Und schließlich diese dritte Person, Jesus, der umgestaltet wurde. Und dann kommt das Fantastische. Hier kommt nämlich diese Stimme vom Vater, der sagt, dies ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören. Seht ihr das? Auf ihn sollt ihr hören. Wir haben heutzutage auch Christen, die sagen, es ist schon gut, wenn wir auf Jesus hören, aber lasst uns doch nochmal ganz neu bei Mose anfangen und hören, was er zu sagen hat. Schließlich ist es auch das Wort Gottes. Das stimmt natürlich, aber höre, was der Vater gesagt hat. Auf ihn sollt ihr hören. Also der Vater hat dem Sohn eine Vorrangstellung gegeben, weil nämlich diese ganze Heilsgeschichte mit Mose, den Propheten und schließlich Jesus eine fortlaufende Offenbarung ist. Und hat hier seinen Höhepunkt in der Offenbarung Jesu Christi gefunden. Hier steht der Sohn Gottes neben dem Gesetz und den Propheten und die Stimme sagt, auf ihn sollt ihr hören. Und schließlich war es ja auch das Gesetz und die Propheten, die auch auf ihn hingewiesen haben. Als Jesus mit den Jüngern unterwegs war auf der Straße nach Emmaus, da heißt es, er hat ihnen alles ausgelegt und erklärt, was die Schriften über ihn zu sagen hätten. Und die Rede ist nicht vom Neuen Testament, da gab es noch keine Schriften, sondern von dem, was wir als Altes Testament bezeichnen. Das Alte Testament ist voll von Weissagungen, voll von Schattenbildern, voll von prophetischen Worten auf den Sohn hin. Und deshalb sagt der Vater hier, auf ihn sollt ihr hören. Weil das, was wir bis jetzt nur als Schatten wahrgenommen haben, sehen wir plötzlich in Person. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich wählen muss zwischen dem Schatten meiner Frau und meiner Frau, entscheide ich mich für meine Frau. Das ist weit besser. Amen. Stimmt das? Es ist interessant, wenn man vielleicht noch nicht weiß, wer wird mein Partner, dann lasst mich zumindest den Schatten sehen. Das ist ja schon schön. Aber wenn man dann das Eigentliche trifft, dann preist dem Herrn. Das ist es, was durch Jesus geschehen ist. Wir hatten Schattenbilder, wir hatten sozusagen eine Vorschau, Voranzeigen auf das, was eben wesentlich sein wird. Und er ist zentral in allem. Und deshalb höre auf das, was er zu sagen hat. Gehen wir einmal zum Römer, Kapitel 5. Das Gesetz noch einmal hatte den Auftrag, im Menschen die Sünde aufzudecken, dem Menschen klarzumachen, wie sündig er ist. Die Gnade hingegen, der neue Bund hat dem Menschen eine Gerechtigkeit geschenkt, die vor Gott gilt. Nicht eine eigene menschliche, sondern eine Gerechtigkeit, die vor Gott Bestand hat. Und wichtig, die Gnade gibt dem Menschen die Kraft, über die Sünde zu herrschen. Schau dir einmal Römer Kapitel 5 an und wir lesen ab Vers 17 und folgende. Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus? Was hast du empfangen? Den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit. Den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit. Und dadurch, sagt er, wirst du im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Vers 18. Noch eine andere Frage. Worüber werden wir herrschen? Noch einmal. Die Herrschaft, die Christus uns gibt, ist nicht über andere Menschen oder über unseren Ehepartner. Diese Herrschaft, die Gott uns hier gibt, ist die Herrschaft im eigenen Leben. Und dazu gehört auch die Herrschaft über die Sünde. Sünde, die dich versklaven will, Sünde, die dich zu Fall bringen will, Sünde, die dich zerstören will. Gott hat dir einen Herrschaftsauftrag und die Herrschaftsmöglichkeit gegeben. Vers 18. Also, wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt es auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Was sollen wir nun sagen? Kapitel 6. Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Und es gab damals Leute, die glaubten, je mehr wir sündigen, umso mehr Gnade werden wir erfahren. Dieses Gedankengut ist heute, habe ich noch nicht getroffen, aber damals war es ein Problem. Die dachten, aha, wenn also je mehr Sünde es gibt, umso mehr Gnade gibt Gott, also lasst uns noch mehr sündigen, damit wir noch mehr Gnade erfahren. Und wir lachen heute drüber, aber ihr wisst, im Kopf ist alles möglich. Es gibt Leute, die glauben, sie sind Napoleon. Also, verstehst du, das sind Dinge, die damals wirklich stattgefunden haben. Aber heute, wie ich weiß, kein Problem. Aber nun hört ihr Folgendes an. Vers 2. Er sagt, das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Er verwendet hier die Vergangenheitsform. Er sagt hier, du bist der Sünde gestorben. Er fordert dich nicht auf, stirb der Sünde, sondern er sagt, du bist der Sünde gestorben. Warum? Diese Vergangenheitsform zeigt dir, dass die Sünde bereits besiegt ist. Sünde, die Menschen gebunden hält, die Menschen gefangen hält, ist gemäß Römerbrief bereits besiegt. Nicht, sie wird eines Tages besiegt werden, wenn wir uns anstrengen, sondern er verwendet hier Vergangenheitsform, um auf das hinzuweisen, was Jesus am Kreuz getan hat. Und er sagt, die Sünde wurde besiegt. Vergangenheitsform. Und ihr Lieben, für jemanden, der in Sünde gebunden ist, nehmen wir auch einen Christen als Beispiel, der in Abhängigkeiten ist und gebunden, versklavt ist. Was ist eine gute Nachricht für einen solchen Menschen? Was ist eine gute Nachricht für jemanden, der vielleicht seit Jahren versucht, von Dingen loszukommen, von Dingen freizukommen und es ihm nicht gelingt? Und er diesen Berg vor sich sieht und denkt, ich schaffe das nicht. Ich habe schon oft probiert, aber es geht nicht. Ich bin gebunden. Was ist die gute Nachricht? Was ist das Evangelium für einen solchen Menschen? Ganz einfach. Die gute Nachricht für ihn lautet, die Sünde ist bereits besiegt. Vergangenheitsform. Du sagst aber, meine Erfahrung ist eine ganz andere. Wie kann ich dann sagen, die Sünde ist besiegt? Siehst du, diese Dinge, die Römer hier beschreibt, der Römerbrief, zeigt dir Dinge, die im Geist bereits eine Tatsache sind. Und der Glaube Unser persönlicher Glaube an diese Auferstehungswahrheiten in Jesus Christus sind eine Brücke zu einer anderen Erfahrung. Wenn ich anfange, diese Dinge im Glauben anzuzapfen und anfange, mich mit der Wahrheit, die durch Jesus Christus gekommen ist, zu identifizieren und sage, Herr, auch wenn meine Erfahrung noch nicht damit übereinstimmt, so will ich dir Recht geben, will Amen sagen dazu, will dir vertrauen, dass es wirklich so ist. Ja, Herr, die Sünde in meinem Leben ist besiegt. Vergangenheitsform. Siehst du, das ist das Leben aus Glauben. So werden wir Teilhaber der göttlichen Natur. So werden wir Teilhaber von dem, was Gott für dich am Kreuz gewirkt hat. Ihr Lieben, die Sünde ist besiegt. Vergangenheitsform. Oh, glory to God. Vers 11 oder Vers 10 und 11. Denn was er gestorben ist, Jesus, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Also auch ihr, oder lass es mich ganz persönlich machen, also auch du, halte dich selbst dafür, dass du für die Sünde tot bist, aber für Gott lebst in Christus Jesus, deinem Herrn. Was sagt er hier? Halte dich selbst dafür. Halte dich für etwas. Ah, der haltet sich für etwas. Man kennt das ja, man sagt das von Leuten, die vielleicht zu groß von sich denken oder zu klein oder man denkt, der ist arrogant oder der denkt völlig falsch von sich. Aber hier fordert dich Gott auf, halte dich für etwas. Nämlich halte dich für tot der Sünde gegenüber. So sollst du dich sehen. Weil das ist die Wahrheit, die durch Jesus Christus gekommen ist und die Gnade. Halte dich der Sünde für tot. Siehst du? Ja, wir müssen gleich weiter zum nächsten Vers, weil sonst kann ich hier nicht weitermachen. Fakt ist, dass wenn du Römer Kapitel 6, 7 und 8 immer wieder liest, dass du zum Schluss kommst, dass er sagt, die Sünde ist besiegt in deinem Leben, halte dich der Sünde für tot. In anderen Worten, all diese ganz praktischen Probleme, Gebundenheiten, die wir auch als Gläubige erfahren können, Sünden wie Gebundenheit in Drogen, in Pornografie, in Essstörungen, und auch das ist Sünde, in Sorgen. Man denkt manchmal nur, Sünden, das sind Drogen und Sex, aber mit dem habe ich ja nichts zu tun und deshalb bin ich fein raus. Nein, überall, wo wir nicht im Glauben laufen, wo wir nicht im Vertrauen leben, sagt die Bibel, ist es Sünde. Egal welche Gebundenheiten es sein mögen, seelischer oder körperlicher Natur, das Wort Gottes sagt dir, es ist bereits besiegt. Es ist bereits erledigt. Jesus hat den Preis dafür bezahlt. Geh mit mir zu Galater. Wir kommen dann wieder zurück zum Römer, aber gehen wir zu Galater Kapitel 5, Vers 16. Da heißt es, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist, und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Nun, diese Schriftstelle klärt dich auf darüber, dass wir, solange wir ein Leben auf dieser Erde haben, auch einen Kampf in uns wahrnehmen. Der Kampf ist der, nämlich, dass wir einen Teil in uns haben, der das Richtige tun will. Das ist der Teil, der von Neuem geboren ist. Dein Geist. Dieser Teil will und kann nicht sündigen. Siehst du, wenn jemand von Neuem geboren ist, ist der Wunsch, das Verlangen zu sündigen, von seinem eigentlichen Wesen entfernt. Ich habe gestern gesagt, damals, als du noch in der Welt warst, hattest du geplant, ich fliege 2 Wochen nach Mallorca und du plantest 2 Wochen lang zu sündigen. Du hattest vor, du hast keinen Skrupel gehabt, man hat geplant, man wusste, hey, das mache ich, das ist völlig okay. Das war Teil von deiner Natur. Aber in dem Moment, wo du von Neuem geboren wurdest, ist dieses Ich will sündigen, ich will diese Dinge tun, plötzlich verschwunden. Aber die Schrift sagt dir, du hast noch ein Fleisch, das noch dieselben Lüste, dieselben Triebe, dieselben Eigenschaften und Gefühle hat wie damals. Und deshalb hast du plötzlich diesen Konflikt in dir, der hier beschrieben wird, wo er sagt, das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und ich hatte mal eine Frau vor ein paar Jahren, die kam zu mir und sagte, ich gehe jetzt schon seit Jahren in die Seelsorge. Und weißt du, das und das, ich werde das einfach nicht los. Und ich habe sie gefragt, ja, worum geht's genau? Und sie hat mir das erklärt und ich musste ihr sagen, das wirst du nie loswerden. Weil das ist nichts anderes als dein Fleisch. Wenn wir denken, dass wir einen Grad an Freiheit erreichen können, wo wir nie mehr versucht werden, wo wir nie mehr die negativen Kräfte des Fleisches erfahren oder damit in Berührung kommen, dann hast du eine falsche Idee von Freiheit. Solange du in diesem gefallenen Leib lebst, wirst du diese Dinge noch erfahren und damit in Berührung kommen. So, der Punkt ist nicht, es völlig zu entfernen, weil dann müsstest du sterben. Du müsstest deinen Leib verlassen und in die Herrlichkeit gehen. Dort hast du das Problem nicht mehr. Aber was die Schrift uns lehrt, ist, dass wir anfangen zu lernen, durch den Geist zu leben. Das heißt, dass nicht dein Fleisch das Steuerrad hält, sondern dass es mehr und mehr der wiedergeborene Geist in dir ist, der das Sagen hat. Weil dieser Teil von dir, du weißt es, er will das Richtige. Du willst das Richtige tun, das ist eingebrannt, das steht hier. Aber unser Stolz, unser Fleisch und all diese Dinge kommen uns wieder und wieder in die Quere und wollen uns einen anderen Weg leiten. Siehst du, und deshalb sagt er, werdet stark im Geist, seid stark im Herrn. Lernt durch den Geist zu leben. Lerne dieser inneren Instanz das Steuerrad zu übergeben und dadurch zu leben. Siehst du, und das ist das Leben eines reifen Christen. Nicht, dass er keine Begierden mehr hat, dass er keine Versuchungen mehr hat, sondern dass eben dieser Geist Oberhand gewonnen hat und wir durch diese Instanz leben. Und was Galater hier ja sagt, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Ich sagte das letzte Mal schon, dass wir, wenn wir am Kämpfen sind, vielleicht auch mit verborgenen Sünden, derer du dich schämst, von denen niemand etwas weiß. Du schämst dich und du bist immer wieder mit denselben Dingen am Kämpfen. Und etwas, das wir dann manchmal meist automatisch machen, ist, dass wir uns anfangen, so sehr auf dieses Problem zu konzentrieren. Wir sehen, hier ist mein Fleisch, hier ist mein Problem. Hier drüben ist der Wandel im Geist mit Gott. Und wir denken oft, Gott, bitte, warte, ich habe hier noch ein Problem zu lösen. Und wir denken, ich muss zuerst dieses Teil hier besiegen, bevor ich frei bin, um ihm nachzufolgen. Aber siehst du, die Schrift sagt hier etwas anderes. Er sagt dir zuerst, wandel dem Geist. Das kommt zuerst, Schritt 1, wandle im Geist. Und eine Auswirkung davon wird sein, so wirst du die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Er hat nicht gesagt, werdet mal zuerst so richtig heilig, ohne all dieses fleischliche Zeug, und dann könnt ihr Christus nachfolgen. Nein, zuerst kommt die Nachfolge. Weil wenn ich ständig mir das Problem ansehe, wenn ich ständig auf die Gebundenheit blicke, wenn ich ständig auf mein Versagen schaue, rate mal was. Das, was ich sehe, das, was ich vor Augen halte, zu dem werde ich. Das beeinflusst mich. So, wenn ich ein problem- oder sündenorientierter Christ bin, werde ich niemals in die Freiheit kommen. Weil Heiligkeit besteht nicht darin, dass ich so sehr mich diszipliniere, dass ich das nicht mehr mache, sondern Heiligkeit entsteht dadurch, dass ich mich mit dem vollbrachten Werk Jesu Christi anfange zu identifizieren und sage, mein Leben ist in ihm. Durch Glauben bin ich Teilhaber dieses Erlösungswerkes. Amen. Das ist die Weise, wie wir frei werden. Siehst du, und der Punkt ist, dass wir oft in diesem Gefängnis der Gebundenheit stecken Und dieses Gefängnis hat drei dicke Mauern und eine Tür, die offen steht. Und die Tür ist da drüben, aber wir sehen nur die Mauer. Und wir beten und versuchen seit Jahren durch diese Mauer durchzukommen und wir schreien sie an und wir gebieten ihr und wir konzentrieren uns, dass wir versuchen durchzugehen und es geht nicht. Und irgendwann kommt der Herr und sagt, hey, dreh dich doch mal um. Wow, ich bin frei gemacht. Die Tür steht offen. Siehst du, das ist es, was der neue Bund dir schenkt. Er verstärkt nicht dein Problem, sondern er zeigt dir die Lösung. Er sagt dir, hey, du magst vielleicht in deiner Erfahrung, in der Gebundenheit sein, aber das, was Gott für dich getan hat, ist, dass er dich freigesetzt hat davon, Vergangenheitsform. Fang dich an, mit dieser Wahrheit, mit Haut und Haar zu identifizieren. Und habe keine Angst, dass du wieder hinfällst, dann stehst du einfach wieder auf und identifizierst dich weiterhin mit dem, was er gesagt hat. Oh, glory to God. Ehre sei Gott. Er hat das Problem gelöst. Das Alte Testament zeigt dir das Problem. Zeigt dir, wie falsch du liegst. Und das Neue gibt dir die Antwort. Die Lösung. Das ist Gnade. Das ist ein Geschenk. Halleluja. Und auch wenn du zurückgehst zum Römerbrief, Kapitel 6, und wenn du in irgendeiner Form gebunden bist, ich empfehle dir, nimm diese Medizin, Römer 6, 7 und 8, und lies es immer und immer und immer und immer wieder. Lass diesen Samen des Wortes Gottes in dich hineinsinken, weil dann kannst du mitten in deiner Gebundenheit aufstehen und anfangen, Gott zu loben und zu preisen, dass er dich frei gemacht hat. So beginnt Glauben. So beginnst du das, was er getan hat. So wird es zu einer Erfahrung. Halleluja. Es heißt in Römer Kapitel 6, Vers 11 hatten wir gelesen, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Dann sagt er, so soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Wie nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Noch einmal diese Frage. Natürlich nicht, das sei ferne. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen, es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Nachdem ihr aber, der letzte Vers, von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Du siehst in diesen ganzen Versen, etwas kommt immer wieder. Er sagt, nicht nur gib dich nicht der Sünde hin, sondern im gleichen Atemzug sagt er immer, sondern gib dich der Gerechtigkeit hin. Gib dich der Wahrheit hin. Die Wahrheit ist, du wurdest frei gemacht. Vergangenheitsform. Lass das Teil deines Wesens werden. Epheser 5. Epheser 5. Und weißt du, das sollte dich auch freisetzen vor dieser Angst vor versteckter Sünde. Das ist mir immer wieder begegnet, Gläubige, die es sehr ernst meinen, sehr aufrichtig meinen, aber immer irgendwo diese Angst haben, was ist, wenn irgendwo eine verborgene, eine versteckte Sünde ist, von der ich nichts weiß und Gott mich deshalb nicht segnen kann. Siehst du, der der Ton hier, die Grundstimmung ist Furcht. Und daran weißt du schon einmal, das ist nicht Gott. Selbst wenn du etwas hättest, das du nicht weißt, gehst du nicht auf die Suche. Herr, wo ist hier noch eine Sünde? Weil man kann anfangen, an sich selbst zu zweifeln, dass man sich ständig hinterfragt. Ständig glaubt, da ist was, irgendwas stimmt nicht, irgendwas muss da noch im Verborgenen sein. Aber siehst du, Christus leitet dich dahin, dass du dich anfängst, auf ihn auszurichten, ihn zu sehen. Und sollte es irgendetwas geben, das er dir zeigen will, wird er das tun. Aber nicht, indem du da drüben rumgrübelst, sondern indem du dich anfängst, mehr und mehr mit ihm zu identifizieren. In aller Demut und Wahrhaftigkeit. Siehst du, und dann wird er, hey, schau, da ist noch was. Er will dir helfen. Wenn er dir was zeigen will, tut er das. Aber richte du dich auf das aus, wer er ist, was er für dich getan hat und was er über dich auszusagen hat. Amen. Epheser, Kapitel 5, Vers 8, beschreibt das noch ein bisschen von einer anderen Seite. Epheser, Kapitel 5, Vers 8. Er sagt hier, denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Das ist wieder so eine Aussage, wo er dir schon sagt, was du bist. Du bist Licht im Herrn. Ihr seid Licht im Herrn. Dann fügt er hinzu, benimm dich entsprechend. Er sagt nicht, werde doch endlich Licht. Er sagt, du bist es, Punkt. In anderen Worten, Gott fordert uns im neuen Bund auf, das zu werden, was wir eigentlich sind. Der alte Bund, das Gesetz, hat von dir gefordert, etwas zu sein, was du nicht sein kannst. Dann kam er, hat aus dir eine neue Schöpfung gemacht und sagt dir, werde zu dem, was du schon bist, nämlich Licht im Herrn. Licht im Herrn. Licht im Herrn. Das heißt, du weißt nicht, was ich gestern gemacht habe. Das darf man gar niemandem sagen. Das ist so furchtbar. Das Wort ist dasselbe. Du bist Licht im Herrn. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Wenn es die größte Sünde war, sie ist bereits besiegt. Gehen wir zum ersten Johannesbrief. Und ich möchte mit euch noch sehen, was ist, wenn jetzt ein Christ doch sündigt. Und ich habe eine Lehre gelesen, gehört, wo es auch um Gnade geht, wo besagt, dass ein Christ gar nicht mehr sündigen kann und demzufolge auch gar keine Buße tun muss. Und das ist sehr verbreitet im englischsprachigen Raum, aber ihr Lieben, das ist nicht das, was wir im Wort Gottes sehen. Ein Gläubiger kann nach wie vor sündigen. Ich möchte das vielleicht so vergleichen. Wenn meine Tochter, die eine Märkt ist, frisch geduscht und mit neuen Kleidern angezogen, in den Garten spielen geht und sie macht sich voll mit Dreck und Schlamm, was sehr selten vorkommt bei unseren Mädchen. Aber stell dir vor, sie kommt beschmutzt und voller Dreck wieder zurück nach Hause. Erstens, sie ist immer noch meine Tochter. Zweitens, alles, was sie braucht, ist noch eine Dusche. Sie muss gereinigt werden. Aber sie ist immer noch von der Natur her mein Kind. Genauso, wenn ein Gläubiger sündigt, verliert er deswegen nicht seine Gotteskindschaft. Er ist immer noch ein Sohn oder eine Tochter Gottes, der einfach im Dreck gespielt hat. Und vielleicht sogar stinkt und nicht schön anzusehen ist, geistlich gesprochen. Und das ist das, wo die Buße auch ins Spiel kommt. Nicht, dass Gott erst nicht einmal wütend auf dich. Du bist immer noch die Gerechtigkeit Gottes. Du bist immer noch der Sohn oder die Tochter Gottes. Aber du merkst in dir, Mensch, es ziemt sich nicht, dass ich mit Schlamm oder mit Gülle oder mit Dreck spiele. Das ist nicht Teil von mir. Herr, dusche mich, reinig mich, vergib mir. Ich habe mit Gülle gespielt. Siehst du, das ist eigentlich das, was wir sagen, wenn wir Buße tun. Weil Sünde ist stinkt, die ist dreckig, es ist nichts Gutes für dich. Und als ich das damals gelesen habe, dass Christen keine Buße mehr tun müssen, weil sie so sehr gerecht sind, dass sie gar nicht mehr sündigen können, da habe ich gemerkt, ich würde das gar nicht wollen. Denn wenn ich einen Fehltritt mache und ich weiß, ich habe einen Fehler gemacht, dann habe ich das Bedürfnis, zu Gott zu gehen und zu sagen, hilf mir, das wieder loszuwerden. Amen. Man kommt da schon fast in die Allversöhnung hinein. Aber Vorsicht davor. Nein. Lies einmal im ersten Brief des Johannes, Kapitel 1, Vers 5. Er sagt hier, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. In Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Hier hast du einen zentralen, wesentlichen, wichtigen Vers. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Übrigens, falls du mal mit dieser Lehre in Kontakt kommst, die werden sagen, dieses erste Kapitel ist nur an die Gnostiker geschrieben, nicht an Gläubige. Ab Kapitel 2 werden die Gläubigen angesprochen. Aber die Antwort ist ganz einfach, geh zur Offenbarung, wo Jesus zu den Gemeinden spricht und sagt, tut Buße, tut Buße, tut Buße. Also Buße tun, umzukehren von den falschen Wegen, ist eine absolut aktuelle Sache, die nicht weggetan wurde. Aber du siehst hier, dass wenn wir zu ihm kommen, er ist treu und er ist gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt, sauber macht von aller Ungerechtigkeit. Amen. Und ja, wir können sündigen als Gläubige, als Christen. Aber wir sollen niemals in einem Sündenbewusstsein leben, wo wir ständig diese Fehler vor Augen haben, ständig, auch wenn du einen aufrichtigen Wunsch hast, heilig zu leben, du wirst es nicht auf dieser Seite tun, sondern Heiligkeit kommt als Frucht, weil du dich identifizierst mit dem, was Jesus für dich getan hat. Lies einmal den Korintherbrief. Die haben ja gesündigt und die haben ziemlich wildes Zeugs gemacht, wo Paulus mal Ordnung reinbringen musste. Weißt du, wer sie am Anfang anschreibt? Er nennt sie die Heiligen, die in Korinth sind. Das war ihr Stand in Christus. Und warum er geschrieben hat, war, dass sie sich auch so verhalten, wer sie sind, dass sie zu dem werden, was sie eigentlich schon sind. Amen. Aber denke nicht von dir als diesen armen, alten Sünder, der durch Gnade gerettet wurde. Du warst ein armer, alter Sünder, wurdest durch Gnade gerettet und bist jetzt die Gerechtigkeit Gottes. Amen. Gott hat dir etwas geschenkt, das vor ihm Bestand hat und das vor ihm gilt. Und ich weiß nicht, ob Gott zufrieden ist mit mir, ob er mich liebt. Und fang an, ihm zu glauben. Fang an, wenn er sagt, dass er dich zur Gerechtigkeit gemacht hat, spielt es keine Rolle, was deine Leistung bis dahin war, was deine Gefühle sein mögen. Wenn er sagt, er hat es gemacht, dann ist das, was für dich gilt und nicht die Lüge, die der Feind dir versucht einzuhämmern, dass du wahrscheinlich nicht genügst, dass du nicht genug bist, dass er mit Bondke und mit diesen anderen großen Heiligen viel mehr zufrieden ist als dir. Denke nicht so. Du bist geliebt.
Du bist angenommen. Er sieht dich wie dieselbe Gerechtigkeit, die Jesus hatte, sieht er in dir, weil er sie dir geschenkt hat. Weißt du was? Er freut sich an dir. Weißt du, was ihm gefällt, wenn du ihm glaubst? Mehr will er nicht. Glaub ihm. Glaub ihm. Glaub's ihm einfach. Mehr will er nicht, denn ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Alles, was er will, vertraue ihm, dass es so ist, wie er gesagt hat. Hey, wenn du sagst, ich bin der Sünde gestorben, dann ist das die Wahrheit. Oh, Ehre sei Gott. Wenn du sagst, ich bin geliebt und angenommen, dann ist das die Wahrheit. Mehr will er nicht, als dass du ihm vertraust. Amen. Oh, Ehre sei Gott. Weißt du, selbst wenn wir sündigen, die Bibel sagt, das, was uns anklagt, ist unser eigenes Gewissen. Aber Gott, er ist treu, er ist gerecht, er hat dich nicht verstoßen. Aber er sagt, komm, wir putzen dich. Würden wir als Eltern nicht dasselbe tun, wenn unsere Kinder verdreckt nach Hause kommen? Wenn sie älter, schon größer sind, sagen wir, komm, geh duschen. Wenn sie klein sind, machen wir das selbst. Aber wir wollen ihnen doch helfen, wir verstoßen sie nicht. Aber von Gott haben wir manchmal so die Idee, dass er ein Rabenvater ist. Nein, er ist ein liebender Vater, der dich in die Arme schließt und dich niemals verstoßen wird. Deshalb, wenn du Mist gebaut hast, renn nicht weg von ihm. Im Gegenteil, renne hin zu ihm. Weißt du warum? Weil er hat dir Freimütigkeit gegeben. Er sagt dir, komm, tritt hinzu mit Freimütigkeit vor den Thron der Gnade, damit du rechtzeitige Hilfe empfängst. Ehre sei Gott, wie kann ich denn freimütig, wenn ich so Mist gebaut habe? Weil er dich zu seinem Sohn, zu seiner Tochter gemacht hat. Amen. Und weißt du noch, als letzte Stelle, im Galater Kapitel 6, Vers 1. Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung, Fehltritt oder Sünde, übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Und hier ist eine Anweisung des Wortes Gottes, wie wir mit anderen Gläubigen umgehen sollen, die wir beim Sündigen erwischt haben, ertappt haben, wo wir Sünde vermuten. Das ist ja auch ein ganz großes Thema. Aber was sagt er hier? Wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so erzählt der ganzen Gemeinde davon. Und habt ihr eine andere Übersetzung? Wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, helft. Und das ist viel, ich sag's mal, schwieriger als redet. Weil dein Fleisch hat so eine Tendenz, indem du die Fehler anderer erhebst, stehst du am Schluss ein bisschen besser da. Das ist so ein Gefühl, das das Fleisch dir gibt. Wenn du über deinen Boss mal so richtig herziehen konntest, dann hast du nachher das Gefühl, so, jetzt habe ich wieder Dampf abgelassen. Aber was sagt er? Helft. Wenn jemand auch übereilt wird von einem Fehltritt, von einer Sünde, ihr, die ihr geistlich seid, helft. Helft. Einem solchen im Geist der Sanftmut, nicht im Geist der Zornschalen oder im Geist des Gerichts, im Geist der Sanftmut. Was will dieser Geist der Sanftmut? Der ist voller Barmherzigkeit, ist getrieben, gedrängt von Liebe, weil ich will nicht, dass mein Bruder Schaden nimmt, dass meine Schwester Schaden nimmt. Das ist das einzige Motiv, das erlaubt ist. Und darin sollten wir Spezialisten werden. Und das braucht auch Führung vom Heiligen Geist, weil du kannst nicht jedem einfach in den Garten treten und sagen, du, bei dir stimmt was nicht, lass mich dir helfen. Stimmt's? hatte mal so jemanden, der hat mir gesagt, weißt du, Gott hat mir eine Berufung gegeben, Leute auf ihre Fehler hinzuweisen. Weil wir brauchen Heiligkeit im Leib Christi. Und natürlich, irgendwo war da eine Wahrheit, aber es war absolut nicht der Weg, wie Gott ihn geplant hat. Was siehst du denn? Splitter in deines Bruders Auge. Aber diesen Stahlträger in deinem Auge, den nimmst du nicht wahr. Erweiterte moderne Übersetzung. Amen. Hast du schon mal gemerkt, wie leicht dir die Fehler anderer auffallen? Und wie lange du davon ausgegangen bist, du bist okay? Weißt du, dass fast jeder so von sich denkt? Das ist ein so cooles Thema. Nun ja, er sagte, ihr, die ihr geistlich seid, helft einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und das heißt, wie ich sagte, nicht, dass du gleich mit dem Vorschlaghammer ihm sagst, was er alles falsch macht. Der Geist der Sanftmut beinhaltet auch Weisheit. Der kann dich zuerst ins Gebet führen, weil dir wirklich an dieser Person liegt. Und vielleicht hast du schon mal beobachtet, wenn du so ein Mensch bist, der die Sünden anderer direkt konfrontiert, in vielen Fällen werden die Leute sagen, was wolltest du mir sagen? Selbst wenn du recht hast. Aber der Geist der Sanftmut wird den Weg zum Herzen suchen. Zuerst durch das Gebet und sagen, Vater, mir liegt an diesem Menschen. Mir liegt an diesem Menschen. Ich trete in diesen Riss. Ich komme vor dich, wegen ihm, wegen ihr. Und ich bitte dich für ihn, Herr, fang an, in seinem Leben zu wirken, dass er in allem Willen Gottes vollkommen dastehen kann. Vater, ich bitte für seinen Glauben, dass er stark bleibt. Was würde uns veranlassen, so etwas zu tun, wenn nicht die Barmherzigkeit und die Liebe Gottes? Die Sünden zu verkündigen, darüber zu fachsimpeln und zu zeigen, wie wir es gemacht hätten oder nicht gemacht hätten. Es ist Fleisch, es ist Seele, es wird dem Leib Christi nicht helfen. Aber wenn dir wirklich an deinem Nächsten liegt, willst du helfen auf Gottes Weise. Amen.